Amen. Und ich möchte einen Ausschnitt daraus nehmen und mit euch zusammen genauer anschauen. Also, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so entscheidend wichtig. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, argumentiert Paulus hier ab Vers 12. Und ich möchte das mit euch zusammen Stück für Stück einmal durchgehen. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Denn dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden. Können wir das zusammen sagen? Nun aber ist Christus auferstanden. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Hier ist eine ganze Abfolge von Konsequenzen, von Folgen dessen, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und ich will das mit euch zusammen nochmal durchbuchstabieren. Dann steht hier erstens, dann gibt es auch keine Auferstehung der Toten. Also wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es kein ewiges Leben. Dann gibt es keine Auferstehung der Toten. Zweitens, dann ist unsere Verkündigung, dann ist unsere Predigt, dann ist meine Predigt heute Morgen sinnlos. Vergeblich. Inhaltslos. Dann ist auch unser Glaube vergeblich. Er nützt uns nichts. Dann ist es alles fake. Dann ist Glaube nur irgendeine inhaltsleere Idee oder Tradition. Dann haben Paulus und alle Aposteln und Prediger und auch ich heute Morgen gelogen und sind falsche Zeugen, wenn Christus nicht auferstanden ist. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind alle Menschen verloren in ihren Sünden. Dann gibt es keine Vergebung von Schuld. Und es gibt auch kein Wiedersehen im Himmel mit denen, die uns vorausgegangen sind, die im Glauben an Jesus Christus gelebt haben, gestorben sind. Und dieser Trost, diese Hoffnung, die wir auf ein Wiedersehen bei Jesus im Himmel haben, das ist dann Quatsch. Und dann sind die Gläubigen die elendsten Menschen auf Erden. Paulus sagt ein bisschen weiter, wenn das so wäre, dass Christus nicht auferstanden wäre, dann ist es Quatsch, dass ich mich hier so aufopfere und hingebe und mich als Missionar in Gefahren begebe. Dann lasst uns saufen und feiern und morgen sind wir eh tot und es macht alles keinen Sinn. Wenn Christus nicht auferstanden ist. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Er ist auferstanden. Was heißt das jetzt im Umkehrschluss für uns? Weil Christus auferstanden ist. Ich sage nicht wenn, ich sage weil. Es ist eine Tatsache. Er ist auferstanden. Und deswegen gibt es die Auferstehung der Toten und ewiges Leben in ihm. Amen. Weil Christus auferstanden ist, ist unsere Verkündigung sinnvoll, kraftvoll und nicht umsonst, sondern hat seine Wirkung. Der Heilige Geist, der Christus von den Toten auferstanden hat, er ist wirksam in der Verkündigung und er schenkt Glauben. Amen. Glaube an Jesus Christus ist real und wirksam, weil Christus auferstanden ist. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Alle anderen Götter der Menschen, alle anderen Religionsstifter sind gestorben, haben etwas hinterlassen, aber nicht den lebendigen Glauben. Glaube ist eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und das gibt's nur im Christentum, weil Christus auferstanden ist, weil er der Lebendige ist, weil er erlebbar und erfahrbar ist. Weil Christus auferstanden ist, ist das Zeugnis der Bibel und auch unser persönliches Zeugnis, unsere Erfahrung mit Jesus Christus wahr, authentisch und hält jedem historisch-kritischen Blick und jeder historisch-kritischen Untersuchung. Unser Zeugnis und das Zeugnis der Bibel ist wahr. Weil Christus auferstanden ist, sind wir nicht mehr verloren in unseren Sünden, sondern der Preis ist bezahlt für unsere Schuld und Sünde und der Beweis, dass das Opfer angenommen ist, ist, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und so sind auch wir mit Christus gestorben für das alte sündige Leben, wie wir das in der Taufe auch feiern, und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Amen. Weil Christus auferstanden ist, haben wir Vergebung von Schuld. Und weil Christus auferstanden ist, gibt es ein Wiedersehen im Himmel mit allen Gläubigen. Was für eine Hoffnung. Ich werde meinen Papa wiedersehen und meine Mama, weil sie im Herrn gelebt haben. Ich werde Hans Mührmann wiedersehen. Ich werde Paulus sehen. Ich werde Petrus treffen. Es ist real. Es gibt ein Wiedersehen bei Gott. Und das weiß ich. Dazu hat Christus mir den Glauben gegeben, weil er auferstanden ist. Und weil Christus auferstanden ist, sind Gläubige die glücklichsten Menschen auf Erden. Nicht, weil alles easy ist, nicht, weil sie keine Probleme haben, sondern weil sie diese lebendige Hoffnung in sich tragen. Was auch immer wir für Leid erleben, wo wir vielleicht sogar Entbehrungen und Einschränkungen und Verfolgung erleben, weil wir an Jesus Christus glauben, so wissen wir doch, es lohnt sich. Wir werden bei Gott sein für alle Zeit. Amen. Weil Christus auferstanden ist, sind wir die glücklichsten Menschen auf Erden. Amen. Ja, was ist der Beweis? Paulus argumentiert in Kapitel 15, ein paar Verse vorher, das möchte ich mit euch auch anschauen, diesen Beweis, ab Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Das will ich noch ein bisschen genauer mit euch anschauen. Paulus sagt hier, dass er auf der Grundlage der Schriften diesen Glauben in sich trägt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und wenn wir weitergehen, auch auferstanden ist. Es ist so wichtig, dass unser Glaube nicht nur auf persönliche Erfahrung basiert, sondern auf dem Wort Gottes gebaut wird. Und Paulus war einer der bestgebildeten Theologen der damaligen Zeit. Und obwohl er die Schriften kannte, hat er nicht immer geglaubt, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Im Gegenteil, er hat die Schriften so ausgelegt, dass Christus für ihn ein Irrlehrer sein musste und er wollte den reinen Glauben der Juden verteidigen und hat sich sogar Erlaubnis oder Schreiben von Jerusalem, von den Hohepriestern geholt, um die Christen zu verfolgen und sie ins Gefängnis zu stecken. Und dann kam diese persönliche Erfahrung, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu fangen, zu inhaftieren und zu vernichten, hatte er eine Erscheinung, ein helles Licht erstrahlte ihn und er fiel zu Boden, steht da geschrieben. Apostelgeschichte Kapitel 9. Und als er dort am Boden liegt, fragt er, wer bist du, Herr? Er wusste, dass er es hier mit einer höheren Macht zu tun hat, dass er es hier mit Gott selbst zu tun hat. Und dann bekommt er als Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann kam die große Erleuchtung und die nächste Frage schon, was soll ich tun? Das war seine Bekehrung. Und dann, interessanterweise, war er blind und zwar 3 Tage lang. So wie Christus 3 Tage im Tod war, hatte Paulus so eine 3-tägige Bekehrungszeit, wo Gott ganz tief an seinem Herzen gearbeitet hat. Und dann sprach Gott selbst zu ihm und sagte, was er tun soll. Und zwar sollte er nach Damaskus gehen und dass ihm dann weiter gezeigt wird, was zu tun ist. Gleichzeitig hat Gott zu einem Jünger von Jesus, einem gläubigen Menschen namens Hananias gesprochen und gesagt, geh auf die Straße, die da die Gerade heißt, also auf die Hauptstraße. Und dort frag dich um und geh in das Haus von einem Mann namens Judas. Und wenn du dort bist, wirst du Saulus treffen. Und Hananias war schockiert. Habe ich wirklich richtig gehört? Und er argumentiert mit Gott und sagt, wir alle kennen Saulus. Er verfolgt die Christen, er schnaubt und wütet gegen die Christen und er will sie alle inhaftieren und vernichten. Und Christus sagt zu ihm, der Auferstandene sagt zu ihm, tu, was ich dir sage. Ich will diesen Mann gebrauchen als mein Werkzeug zur Rettung der Juden und der Heiden. Und Hananias hört darauf, er macht sich auf den Weg und er kommt letztlich in das Haus von diesem Mann namens Judas. Und da ist dieser Saulus und er betet gerade. Er hat 3 Tage gebetet und gefastet und da kommt der Hananias, schon voller Glauben, dass er richtig von Gott gehört hat. Und er nennt den Saulus, diesen Feind der Christen, diesen Christenverfolger, er nennt ihn Bruder. Und er betet für ihn, er berührt ihn und Saulus wird wieder sehend. Und er wurde nicht nur körperlich sehend, sondern er wurde geistlich sehend. Auf einmal hat er die Schriften anders verstanden als vorher und er hat in der Schrift schon im Alten Testament von Mose angefangen über die Propheten überall gesehen, dass Christus angekündigt wurde. Und auf einmal machte alles Sinn für ihn. Und so wie er mit aller Kraft Christen verfolgt hat, hat er nun mit aller Kraft Christus bezeugt. Er ist sofort losgegangen, Theologe war er ja schon, und er hat alles jetzt ganz neu, aus neuer Perspektive gesehen, und er ging in die Synagoge und fing an, dort Christus zu predigen, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Und das hat Damaskus in Bewegung gebracht. Die Jünger von Jesus mussten was unternehmen, um Paulus zu retten und haben ihn dann über die Mauer in einem Korb runtergelassen, damit er im Leben bleibt. Er kommt nach Jerusalem und die Jünger von Jesus können nicht glauben, dass es alles wahr ist. Sie vermeiden den Kontakt, sie scheuen sich und dann gab es einen Mann namens Barnabas, er hat diese Verbindung dann geschaffen. Also, Paulus erzählt hier, wie er dem Gekreuzigten und Auferstandenen begegnet ist, obwohl er sagt, also von sich spricht als von einer unzeitigen Geburt. Das heißt, er hat nicht wie die anderen Jünger Jesus persönlich von Angesicht zu Angesicht gesehen, sondern wie Annemarie am Anfang gesagt hat, selig sind die, die glauben, obwohl sie nicht mit natürlichen Augen gesehen haben, sondern mit Augen des Glaubens sehen können. So, und dann argumentiert er und geht los und sagt, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist nachgewiesen. Das Grab ist leer. Christus ist auferstanden. Amen. Und dann zählt er Menschen auf, von denen die meisten damals noch gelebt haben. Und dass er dem Kephas erschienen ist. Kephas ist der aramäische Name für Petrus. In Latein heißt das Petrus. Aramäisch Kephas. Und er ist Kephas erschienen und danach den 12 Jüngern. Wer da tiefer einsteigen möchte, lest doch gerne Johannes Kapitel 20. Total stark. Da mal wirklich einzutauchen in die Ostergeschichte, in die Auferstehungsgeschichte. Da ist Maria Magdalena als erste, die zum Grab rennt, um Jesu Leichnam zu salben. Und sie sieht, dass der Stein weggewälzt ist. Sie schaut da rein und sie sieht die Tücher, die Leinentücher, da so liegen. Und Christus ist nicht da und sie denkt, sie haben ihn gestohlen. Stattdessen sind da zwei helle Gestalten, zwei Engel. Und sie spricht mit ihnen und diese Engel sagen ihr, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Danach begegnet sie Jesus Christus selbst als Erste. Und sie rennt los, um den anderen Jüngern zu erzählen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Übrigens, er hat das vorher angekündigt, aber sie konnten das nicht fassen, sie konnten das nicht glauben. Und dann sind da zwei Jünger. Johannes spricht von sich selbst als von dem Jünger, den Jesus liebte. Wie er zusammen mit dem Petrus gerannt ist, um sich selbst zu vergewissern. Und sie rennen voll stark, wie er das so beschreibt, also so richtig detailliert. Und er beschreibt, dass er selbst schneller gerannt ist als Petrus. Aber als sie am Grab angekommen sind, er guckte nur rein. Aber Petrus war der Erste, der reingegangen ist ins Grab. Konnte nicht so schnell rennen, aber er hatte Mut, reinzugehen in ein Grab. Und dann sah er diese Tücher und ja, später ist Jesus seinen Jüngern begegnet, den 12 Jüngern, erst einmal ohne Thomas. Thomas war nicht dabei. Bei einer späteren Begebenheit, 8 Tage später, war der Thomas dabei und Thomas durfte seine Finger in die Wundmale von Jesus hineinlegen und in seine Seite und durfte sich überzeugen. Und da hat eben Jesus geantwortet, selig ist, wer nicht gesehen hat und trotzdem glaubt. So total stark, wie Jesus so vielen Menschen erschienen ist. In Lukas Kapitel 24 werden 2 Jünger beschrieben, die völlig ernüchtert, enttäuscht waren, das alles nicht einordnen konnten, was passiert war. Sie waren auf dem Weg nach Emmaus. Eine Strecke von ungefähr 11 Kilometern. Da geht man schon ein paar Stunden, ne? Besonders wenn man so im Gespräch ist. Und dann steht da geschrieben, dass Jesus sich zu ihnen dazugesellt hat, der auferstandene Jesus Christus. Und er redet mit ihnen und fragt, worum es geht. Und sie sagen dann, bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was hier los ist, was passiert ist in diesen Tagen? Jesus hat das sehr wohl mitbekommen. Er hat es am eigenen Leib mitbekommen. Aber sie waren so traurig, so bedrückt, dass sie ihn nicht erkennen konnten. Und so kann es uns auch manchmal gehen. Gott ist uns so nah, aber wir sind so gefangen in unserer Vorstellung oder in unserer Trauer, dass wir ihn nicht wahrnehmen können. Und Jesus ist so ein guter Seelsorger, so ein guter Therapeut. Er sagt zu ihnen, erzählt doch mal, was ist denn passiert? Und sie erzählen und erzählen und erzählen, was sie geglaubt haben und wie das alles passiert ist und dass das doch nicht sein kann und dass sie das alles nicht einordnen können. Sie erzählen. Und was macht Jesus? Er hätte ihnen ja erscheinen können und so wie bei Thomas seine Wundmale zeigen können und einen Beweis liefern können, hat er aber nicht gemacht. Er führte sie zu den Schriften und er hat ihnen die Schriften ausgelegt. Das war, was er ihnen vorher schon erzählt hat. Und er fing an bei Mose und ging weiter zu den Propheten und hat die Schriften ausgelegt und ihnen gezeigt, dass es doch genau so kommen sollte. Und dann haben sie ihn eingeladen, doch noch zu bleiben, als sie am Ziel angekommen waren. Und als er mit ihnen gegessen hat und das Brot gebrochen hat, dann erinnerten sie sich an ihn und an das letzte Abendmahl, wo er das Brot mit ihnen gebrochen hat. Und auf einmal machte es Klick. Auf einmal machte es Sinn. Und in dem Moment ist der Auferstandene von ihnen gewichen, denn mit dem Auferstehungsleib konnte er durch Mauern gehen, konnte er da sein und plötzlich nicht mehr da sein. Das ist der Auferstehungsleib. Auch nochmal ein Beweis. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er zu uns geredet hat. Der Glaube wird auf dem Wort Gottes gegründet. Echter Glaube. Ich habe Menschen getroffen, die real so Starkes mit Jesus erlebt haben, die von jetzt auf gleich durch Bekehrung und Glauben an Jesus Christus von Drogen befreit wurden, die mächtig Gott erlebt haben und Versöhnung, Wiederherstellung in ihrer Familie erlebt haben, die Wunder der Heilung erlebt haben und dann Jahre später sagen, nee, das habe ich selber geschafft. Nee, das ist ein Zufall. Unsere persönliche Erfahrung kann uns manchmal täuschen. Aber der Glaube, der auf dem Wort Gottes gegründet ist, wird uns niemals täuschen. Unsere persönliche Erfahrung soll das nur noch bestätigen, was Gott in seinem Wort auch sagt. Deswegen argumentiert Paulus hier und sagt, nach den Schriften, nach den Schriften. Amen. Ja, da ist der Kephas. Und es geht dann weiter. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen, mit anderen Worten gestorben sind. Jesus ist vielen Menschen erschienen, die zu der Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, noch unter ihnen waren, noch lebendige Zeugen waren. Wie kann man da sagen, dass Christus nicht auferstanden ist, wenn es lebendige Zeugen gibt? Und doch gibt es Menschen, die Jesus ablehnen, obwohl alle Beweise auf der Hand liegen. Aber er ist wahrhaftig und tatsächlich auferstanden. Und dann finde ich auch nochmal interessant, hier wird Jakobus besonders erwähnt. Und zwar Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus Christus, der auch den Jakobusbrief geschrieben hat. Für Jakobus war es besonders eine Herausforderung, denn das war sein Halbbruder, sein leibhaftiger Bruder. Und das nochmal so zu begreifen, ne? Für die Jünger, okay, das war der Messias, aber für Jakobus war es auch der leibliche Bruder. Und Jesus selbst hat ja mal gesagt, in der eigenen Familie oder im eigenen also Heimat, wo man herkommt, da fällt es umso schwieriger, dass Leute glauben, hey, dass hier ein Mensch Gottes ist, wir kennen ihn doch. Und so ist Jesus in besonderer Weise dem Jakobus erschienen und dann auch sämtlichen Aposteln von damals und auch bis heute. Ein Kennzeichen für einen Apostel ist, dass er Christus, den Auferstandenen, kennt und erfahren und erlebt hat. Und das Gute ist, wir alle haben den Zugang und dürfen Christus, den Auferstandenen, kennenlernen und erleben. Er ist hier mitten unter uns und er ist erfahrbar. Ich erzähle ein bisschen aus meiner Geschichte. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und der Glaube an Jesus Christus war Alltag. Jeden Tag haben wir als Familie gebetet, in der Bibel gelesen. Unter Verfolgung, weil das in der damaligen Sowjetunion war. Wir waren Christen und wir waren das im Untergrund. Und der Glaube war real. Und ich habe Gott erlebt, auch durch Gebetserhörungen und viele Wunder und Zeichen. Von Gottes Versorgung, von Gottes Bewahrung, von Heilung. Und dann kam die Zeit, wo dieser kindliche Glaube oder dieser Kinderglaube zu einer persönlichen Entscheidung herangereift ist. Bei mir war das im Alter von 12 Jahren. Da habe ich eine persönliche, bewusste Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen. Ich glaube an Jesus Christus. Er ist mein Retter und mein Herr. Und ich möchte ihm nachfolgen mein Leben lang. In dieser Zeit hatte ich so einen Hunger nach Gott und seinem Wort. Ich wollte es selber verstehen. Ich habe in den Sommerferien als 12-jähriger Junge fast das ganze Neue Testament durchgelesen, weil in mir so eine Zeit ja des Hungers nach Gott und des Suchens war. Ein wenig später habe ich die Taufe im Heiligen Geist erfahren und erlebt und das übernatürliche Wirken Gottes erlebt. Das war meine Zeit der Erweckung, der persönlichen Wiedergeburt und ja der Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Immer wieder gab es in meinem Leben besondere Erlebnisse und Erfahrungen mit Jesus Christus, dem Lebendigen. Und bei uns allen, es gibt einmal diese Initialerfahrung, wo wir von Neuem geboren werden, weil wir an Jesus Christus glauben, den Gekreuzigten und Auferstandenen, weil wir ihn zum Retter und Herrn unseres Lebens machen, ihn um Vergebung unserer Schuld bitten, ihn anerkennen als den von Gott gesandten Erlöser, als den Retter, als den Herrn unseres Lebens. Und wenn wir Jesus Christus bekennen als Retter und Herrn, dann steht da geschrieben, werden wir zu Kindern Gottes gemacht. Wir werden von Neuem geboren, wie Jesus dem Nikodemus erklärt hat. Und dann gibt es immer wieder diese Erneuerung und diese Erfahrung, Christus täglich nachzufolgen. Wir dürfen jeden Tag erneuert werden und in Beziehung mit Jesus Christus leben und ihn immer wieder neu erfahren. Und da gibt es noch so viel mehr an Erkenntnis und an Offenbarung, die er uns schenkt. Eine besondere Erfahrung mit dem Auferstandenen bei mir war tatsächlich im Heiligen Land in Israel. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Vor über 20 Jahren waren Kerstin und ich in Israel auf Natur und wir haben die Gedenkstätte des Holocausts Yad Vashem besucht. Und das war so eine bedrückende Atmosphäre, die ganzen Bilder von Menschen zu sehen, die ganzen Mordsinstrumente. Ich war so berührt, ich war so getroffen, ich habe geweint, weil mir diese Schuld der Menschheit, dass die Boshaftigkeit der Menschen so bewusst wurde. Und was die Deutschen den Juden angetan haben. Und dazu muss ich sagen, dass ich ein Mischling bin aus Deutscher und Jude. Die Oma von meinem Vater war eine Judin. Und ich trage das also in mir, in meiner DNA. Ja, dieses Verbrechen der Menschheit. Also ohne irgendwelche Anschuldigung, das haben die Deutschen den Juden angetan, sondern ich bin Deutscher und ich bin Jude. So böse können Menschen sein, wenn sie verführt und verblendet werden. Das hat mich so getroffen, so berührt. Ich habe geweint. Und das hat sich auch so entwickelt, dass ich richtig Kopfschmerzen bekommen habe. Und es war so eine Erfahrung von Dunkelheit und Bedrückung. Danach sind wir auf den Berg Golgatha gefahren und haben uns die Schädelstätte angesehen, wo das Kreuz stand, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und von dort sind wir ins Gartengrab gegangen, wo vermutet wird, dass Christus drin gelegen hat und da steht auf der Tür, He is risen, er ist auferstanden. Und ich war in diesem Gartengrab, das alles weiß ich ja aus den Schriften, Aber das war nochmal so eine Berührung, das wurde nochmal so lebendig. Und Kerstin und ich haben da drin gesungen, auferstanden, auferstanden, nun lebt er in Ewigkeit zusammen. Auferstanden, auferstanden, kommt und feiert die Auferstehung unseres Herrn. Wir waren da zu zweit, war keiner da, aber ich glaube, wenn andere drinnen wären, ich hätte es trotzdem gesungen. Ich war einfach so bewegt in diesem Moment. Christus ist gestorben und am dritten Tag auferstanden. Und das ändert alles. Das wahr ist, nein, weil das wahr ist, ist alles wahr, was die Bibel sagt. Ist Hoffnung da? Gibt es die Auferstehung der Toten? Ist die Kraft Gottes da, um mich zu heilen? In dem Moment hatte ich richtig starke migräneartige Kopfschmerzen, aber ich war einfach so berührt und so voller Glauben, dass der auferstandene Christus real ist. Und ich habe die Berührung Gottes erlebt und konnte den Rest des Tages genießen und hatte keine Kopfschmerzen mehr. Es war einfach so eine Berührung, so eine zusätzliche Bestätigung. Wie gesagt, der Glaube fußt nicht auf dieser Erfahrung, die das nur noch bestätigt. Der Glaube fußt auf dem Wort Gottes. Amen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich möchte uns alle heute einladen, diesem wahrhaftigen Jesus Christus zu begegnen. Und egal, was du gerade erlebst, ob du in dieser Auferstehungsfreude und Begeisterung gerade bist und das irgendwie greifen kannst und dir das so real und nahe ist, oder ob du vielleicht wie ein Thomas sagst, da habe ich Zweifel. Ich brauche eine persönliche Erfahrung, muss meine Finger in die Wundmale Jesu hineinlegen, damit ich es glauben kann. Oder vielleicht gehst du durch eine schwierige, dunkle Zeit deines Lebens, wo du Enttäuschungen erlebt hast, wie die Jünger Enttäuschungen erlebt haben. Sie hatten eine Vorstellung, dass Jesus sie von der römischen Herrschaft befreien wird und sie zu einem freien Volk, zu einer freien Nation werden. Aber Jesus hat ein anderes Königreich gebracht, wo die Veränderung von innen nach außen geschieht. Und sie konnten das nicht fassen. Viele ihrer Träume sind geplatzt. All das, was er gesprochen hat, sahen sie, ja, wie so sinnlos. Aber dann sind sie dem Auferstandenen begegnet. Und auf einmal machte alles Sinn. Egal, wo du dich gerade befindest, Christus möchte dir begegnen und dich heute berühren. Und ich schließe ab mit dieser Bibelstelle aus Offenbarung Kapitel 1. Wir haben diese Stelle auch in diesem kurzen Video gerade auch schon gesehen. Hier begegnet Christus Johannes, dem Jünger von Jesus, der aufgrund seines Glaubens verfolgt und verbannt wurde auf die Insel Patmos. Und er hat eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und dann steht hier geschrieben, Kapitel 1, 17 und 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Jesus Christus ist der Lebendige. Er war tot und er ist auferstanden. Und er hat den Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Und er ist mächtig, die Tür zu öffnen und dich in die Freiheit zu führen. Da, wo du dich wie in einem Gefängnis fühlst, wo Krankheit dich bedrückt, wo Schuld dich bedrückt, wo du nicht weiterkommst und das Gefühl hast, dass du unter einem Fluch bist. Da, wo du wie von Ketten gefangen bist und dich selbst nicht verändern kannst. Da, wo du Jesus brauchst, dass er kommt. Er ist da, der Lebendige, der Auferstandene. Und dieser Schlüssel ist das Erlösungswerk am Kreuz. Der Auferstandene, der Lebendige ist hier, um dir zu begegnen. Und Annemarie sagt uns gleich, wie wir das ganz konkret erfahren und erleben können. Amen.
Amen. Danke, Ewald. Wir wollen zusammen Abendmahl nehmen. Und ich möchte dazu kurz eine Bibelstelle lesen und dann werden ich erklären, wie wir das machen heute. Also, Paulus schreibt in 1. Korinther 11, nur ein paar Kapitel vor unserer Stelle heute in der Predigt, dass in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, das war eine sehr übliche Sache, was Jesus machte, und er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn er künftig, so jetzt spricht er uns an, wenn er künftig dieses Mal feiert und von dem Brot isst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn er künftig aus diesem Becher trinkt, also heute, wenn er künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid also darüber klar, jedes Mal, heute auch, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, er verkündigt den Tod und Auferstehung des Herrn, bis er wiederkommt. Und wie Ewald gesagt hat, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig gestorben, leiblich gestorben, und er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn wir heute, wir werden gleich uns aufteilen, wir haben vier Tischen, hier zwei hier vorne, zwei da hinten, da wollen wir in große Kreise um den Tischen so singeln und stehen, und wir werden, es gibt Leute, die dann die Elemente verteilen werden und werden dann gemeinsam essen. Aber wir verkündigen ein Glauben. Wir verkündigen und sagen, das, was ich gehört habe in meinem Leben oder vielleicht heute zum ersten Mal, dass Jesus Christus für dich und für mich, für deine Schuld und meine Schuld und all die Schmerzen, all die schlimme, boshafte Sachen, die Menschen möglich und dazu fähig sind und was wir einander angetan haben über die ganze Lebensgeschichte, Weltgeschichte, dass er das alles auf sich getragen und auf sich genommen hat und getragen hat am Kreuz und dafür bezahlt, dafür sein Blut, dafür sein Körper wurde gebrochen, dafür ist sein Blut gegeben, ein schuldloses Blut, ein gerechter Opfer für die unsere Ungerechtigkeit. Und wenn wir das Brot nehmen, wir sagen, ich glaube daran. Ich glaube, dass Jesus meine Schuld, meine Sünde und auch die, die mir gesündigt haben und irgendwas Schlechtes an mir gemacht haben und auch die in der ganzen Weltgeschichte, er hat es auf sich genommen und sein Blut hat diesen gerechten Preis bezahlt. Und ich glaube, wenn wir dann auch den Blut nehmen, ich glaube, dass er nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden. Und mit dieser Auferstehung, wie heute gepredigt, wir sagen, ich glaube, dass was er vollbracht hat, ist für mich. Und meine Sünden sind vergeben, gewaschen, weggenommen. Selbst der Tod kann mich nicht mehr trennen von Gott. Und ich werde, auch wenn ich leiblich sterbe, auferstehen und leiblich auferstehen bei der Auferstehung der Toten und für immer und ewig bei Jesus sein, aufgrund, was er für mich getan hat. Das ist eine Verkündigung, wenn wir dieses Abendmahl nehmen. Und das ist eine Bestätigung von was wir heute feiern, an Ostern, am Auferstehungssonntag. Bevor wir das aber machen, möchte ich, dass wir in Einheit sind. Glaubst du das? Weil das ist, was wir tun. So, wir wollen, jeder, also ich kenne viele hier, wir wissen und haben schon diese Entscheidung getroffen. Aber es gibt auch Gäste, es gibt auch Leute, die vielleicht noch nie das so für sich persönlich angenommen hat, oder vielleicht besuchst du uns und hast das erstmal wirklich so gehört und du möchtest aber diese Entscheidung tun. Abendmahl ist der perfekte Gelegenheit dazu. Und es ist eine Möglichkeit für jede Einzelnen, die wir schon diese Entscheidung getroffen haben, das zu bestätigen und zu wiederholen. Ja, Jesus, ich glaube und ich gebe dir mein Leben. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern für dich, weil du hast dein Leben geopfert für mich. So, ich bitte, lass uns mit diesem Verständnis uns aufstehen, aufteilen in Kreise um die Tische. Und das ist ein Aufstehen und ein Schritt in diese Entscheidung. Ich glaube und ich verkündige und ich nehme das für mich persönlich an. Wenn das dich nicht trifft, wenn du noch nicht so sicher bist, das ist in Ordnung. Du musst nicht, du kannst da auch bleiben. Keiner zwingt dich dazu. Aber wir laden euch ein, diesen Schritt des Glaubens zu tun. Und dann werden wir die Elemente verteilen und werden wir gemeinsam essen. Und Musik wird da im Hintergrund gespielt.